Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 524, aufgenommen nach dem 14. Spieltag. Unser Hamburger Sportverein empfing am Montagabend im Volksparkstadion Union Berlin und dieses Spiel endete 2:2 unentschieden. Mein Name ist Hobbs und mir zugeschaltet ist diesmal leider niemand, auch nicht der Sascha. Ich sitze wirklich ganz alleine heute vor dem Mikrofon, weil Sascha, ich soll euch herzlich grüßen von ihm, aber er schafft es einfach nicht, aktuell eine neue Folge aufzunehmen. Er könnte heute am Mittwochabend, denn ich nehme das Ganze am Mittwochmittag auf, den 28. November 2018, er könnte jetzt heute Abend wieder, aber da kann ich nicht. Da bin ich schon wieder in Frankfurt. Ja, es ist so busy hier vor Weihnachten. Und da habe ich dann zu Sascha gesagt, du, dann weiß ich jetzt auch nicht, dann bevor wir die Folge hier ausfallen lassen, dann lass mich lieber selber schnell am Mittag kurz ins Mikrofon sprechen. Also ich gehe mal davon aus, es wird eine ziemlich kurze Nur der HSV-Podcast-Folge. Aber ich hoffe dennoch, ihr freut euch, dass wir uns melden nach dem erneuten Spitzenspiel unseres Hamburger Sportvereins. Wir haben ja schon gegen Köln ein Spitzenspiel gehabt, wir hatten schon gegen St. Pauli ein Spitzenspiel und jetzt wieder gegen die Mannschaft, die bisher noch ungeschlagen ist. Ja, nur Borussia Dortmund und Union Berlin haben es im Profifußball in Deutschland bisher geschafft, in dieser Saison ungeschlagen zu bleiben. Und leider, das wissen wir natürlich alle, ist es uns auch nicht gelungen, Union Berlin die erste Niederlage denen die erste Niederlage einzuschenken. Kurz vor Schluss, ihr wisst es alle, sollte es so sein, dass Union noch ein Tor schießt und das Ganze ist dann 2:2 unentschieden ausgegangen. So ganz unglücklich, natürlich ist es unglücklich, ja, es fühlte sich in den ersten Sekunden so ein bisschen an wie eine Niederlage, weil der HSV in der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft war, aber in der ersten Halbzeit war Berlin halt die bessere Mannschaft und ich sag mal, ein neutraler Zuschauer hat sich ja gar nichts gegen einen Unentschieden einzuwenden gehabt, insofern ging das schon in Ordnung, also Union bleibt damit ungeschlagen, ist natürlich super, haben aber, das muss man auch ehrlicherweise sagen, schon 9 Unentschieden gespielt und ich sag euch am Ende, das tut weh. Ja, zu viele Unentschieden, ja, das tut weh. Aber sie bleiben okay, sie bleiben ungeschlagen, das ist natürlich ganz schön. Aber der HSV hat auch ein Goodie, denn durch diesen Punktgewinn gegen Union Berlin haben wir damit 28 Punkte und grüßen mal wieder von oben als Tabellenführer. Und das ist doch auch nicht schlecht. Ich habe mir dieses Spiel angeguckt über Sky. Einige von euch haben ja mitbekommen, ich habe ja nach 120 Jahren irgendwie gefühlt meine Sky-Mitgliedschaft gekündigt. Seit 1. November habe ich keinen Sky-Receiver mehr unter meinem Fernseher und bin auch kein Sky-Kunde mehr. Also kein offizieller Sky-Kunde mehr. Aber es gibt ja diese neue Möglichkeit mit Sky Ticket. Und die finde ich, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wo da der Haken ist. Ich habe mich jetzt bei Sky Ticket angemeldet. Das kostet jetzt im November und Dezember diesen Jahres noch 9,99 Euro. Und ab Januar, glaube ich, kostet, wenn man nur das Sportpaket nimmt, ich habe also nur das Sportpaket, aber mit allem drum und dran, also mit Bundesliga, mit internationalem Fußball, Champions League, Euroleague und so weiter und so fort. Euroleague haben sie gar nicht, ne? Aber Champions League zumindest. Da zahle ich dann nachher 24,90. Okay, das ist natürlich deutlich mehr als wenn ich als The Zone zum Beispiel. Aber trotzdem, mir reicht dieser Sport. Und wenn ich dann bedenke, das kostet mich dann im Jahr in Anführungsstrichen nur 240 Euro. Und ich habe davor, ich hatte immer 60, 70 Euro im Monat. Ich habe knapp 1000 Euro im Jahr für Sky ausgegeben. Vielleicht nicht ganz so viel, aber so 800, 900 Euro für Sky. Dann ist er natürlich, ja, knapp 300 Euro irgendwie im Jahr, wenn man das ganze Jahr das für 24,90 monatlich hat, dann ist das schon mal deutlich günstiger. Es läuft super stabil auf meinem Apple TV 4K. Ich habe so ein Apple TV 4K. Also da zumindest läuft es wirklich sofort gestochen scharf in HD. Also sieht wirklich super aus. Ich habe da technisch gar keine Probleme. Und was ja auch so geil ist, ist immer monatlich kündbar. Ne? Und dann werde ich natürlich zu Ende Mai kündigen und dann erst wieder im August wieder einsteigen. Dann habe ich endlich mal diese Juni, Juli-Monate, wo echt gar nichts läuft beim Fußball, dann kann ich mir dieses Geld sparen. Und deswegen habe ich nachher auch nicht 300 Euro plus X als Jahressumme, sondern nachher nur 250. Ist immer noch viel, aber ich finde, das ist völlig okay. Also wenn Sky dieses Angebot behält, sogar ab und zu mal für 9,99 Euro und nachher für 24,90 Euro, ich finde das völlig okay. Und deswegen habe ich wieder Sky. Nur so viel jetzt für euch mal zur Information. Ne? Wie konnte sich denn der Hobbs jetzt dieses Spiel angucken? Also ich habe es mir dann doch bei Sky angeguckt, Sky Ticket. Und Ja, hab dann nebenbei so ein bisschen getwittert und hab anscheinend ein anderes Spiel gesehen oder ich habe eine andere Erwartung vielleicht an meinen HSV. Denn überall, ja, egal welche Tageszeitung man nachher aufgeschlagen hat, überall hat man gesagt, ja, HSV war in der ersten Halbzeit nicht gut und in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser. Und ich sehe das anders. Ich sehe das wirklich anders. Ich fand den HSV schon in der ersten Halbzeit gut. Ja, gut. Ja, gut, Punkt. Nicht sehr gut oder spitze oder so, sondern ich fand, wir haben richtig gut gespielt, aber Union Berlin war einfach besser. Ja, und deswegen haben die auch verdient mit 1:0 geführt. Wir haben schon einige Spiele gehabt. Ich erinnere mich da an Jahn Regensburg, dass wir 0:5 verloren haben zu Hause. Da fand ich, da haben wir richtig schlecht gespielt. Und Jahn Regensburg genügte eine mittelgute Leistung, um tatsächlich uns 5:0 aus dem eigenen Stadion zu fegen. Ja, die waren doch nicht super. Ich fand, Union Berlin war mit der beste Gegner, den ich bisher in einem Volkspark, im Volksparkstadion gesehen habe. Ich finde, die haben richtig, richtig guten Fußball gespielt. Und ich fand, wir waren auch gut im Spiel. Aber, ne, bevor ihr jetzt hier den Podcast ausschaltet, ne, aber wir waren halt, wir haben zu viele Fehler gemacht. Ja, so symbolisch irgendwie um die 20. Minute herum ein ganz geiler Konter, den Douglas Santos angesetzt hat und sich einfach dann kurz vor dem gegnerischen Strafraum den Ball zu weit vorlegt. Und der wird dann wieder relativ einfach weggegrätscht. Das war so symbolisch für vieles. Ich fand, wir waren total engagiert. Wir waren auch griffig, auch schon in der ersten Halbzeit. Ich finde, wir haben dann ein ganz gutes Spiel gemacht, aber zu viele Stockfehler, zu viele Fehlpässe, zu viele Flüchtigkeitsfehler und dadurch sind wir nie so richtig nach vorne ins letzte Drittel gekommen und ja, dadurch, weil das Union Berlin einfach konzentrierter gemacht hat, haben sie dann auch verdient, sage ich mal, 1:0 geführt, das war auch völlig okay, aber ich finde, wir haben in der zweiten Halbzeit eigentlich genau da weitergemacht, wo wir in der ersten Halbzeit aufgehört haben, aber endlich war es dann erfolgreicher, konzentrierter, ja, wir haben dann auf einmal besser, sage ich mal, die Spielzüge zu Ende gespielt und waren auch sicherer und dadurch natürlich auch deutlich besser und für mich symbolisch war der Aaron Hunt zu nennen, der war mal wieder sowas von lethargisch in der ersten Halbzeit und hat so lässig manche Pässe gespielt, die dann oftmals beim Gegner gelandet sind, dass ich mich schon wieder so aufgeregt habe. Und eigentlich war Aaron Hunt der gleiche Aaron Hunt in der zweiten Halbzeit wie in der ersten Halbzeit, nur dass er dann konzentrierte die Bälle gespielt hat, dass die Pässe auf einmal ankamen, ja, dass er nicht mehr ganz so lässig war und schon wurde es viel gefährlicher. Und ich fand, Aaron Hunt war dann ein richtiger Gewinn auch in der zweiten Halbzeit. Und war eigentlich auch nur folgerichtig, dass er dann auch das erste Tor für uns schießt. Man muss natürlich zugeben, unsere beiden Tore waren beides. Nee, ich kann jetzt nicht. Wer ruft denn jetzt hier an? Nee, ich kann jetzt wirklich nicht. Warte mal, dann gehe ich doch mal schnell ran. Ich unterbreche hier mal kurz die Aufnahme. Und das ist ja technisch so geil. Ne? Jetzt habe ich ein paar Minuten telefoniert und ihr habt es überhaupt gar nicht mitbekommen, weil hier geht's jetzt weiter mit dem Nur der HSV Folge 524. Also ich wollte schnell sagen, das andere waren noch beides Murmeltore, die wir da geschossen haben, Aaron Hunt und Luis Holtby. Aber es ist scheißegal, ja, wie die, weil egal, ob das nachher Murmeltore waren von uns oder nicht, aber sie waren im Vorfelde gut herausgespielt, am Ende nachher glücklich, aber wir haben so viel Druck gemacht, dass diese Mannschaft, die in den ersten 13 Spielen insgesamt erst 8 Gegentreffer bekommen hat, dass diese Mannschaft innerhalb von einer Halbzeit von uns gleich mal 2 Dinge eingeschenkt bekommen hat. Das finde ich halt super. Dann muss man sagen, sehr kritisch waren die Auswechslungen und ich hoffe, ich bin da jetzt über jede Kritik erhaben. Natürlich bin ich froh, dass wir Hannes Wolf als Trainer haben. Das habe ich ja auch schon damals zum Wechsel gesagt, dass ich sage, ich finde es moralisch, menschlich schade, dass der HSV nicht an Christian Titz festgehalten hat. Aber das ist das eine. Aber das andere, deswegen hat dennoch Hannes Wolf bei uns eine Chance verdient. Und ich finde, er hat sie auch total genutzt. Nicht nur, weil er jetzt im 5. Spiel schon ungeschlagen ist. 4 Siege, 1 Unentschieden. Sondern ich finde, er macht die Mannschaft tatsächlich auch immer ein kleines Stück weit besser. Ne? Er ändert nicht die Welt, sondern er macht den HSV immer einen kleinen Schritt ein bisschen besser. Insofern super, wir haben da sicher einen sehr geilen Trainer, der auch super zu dieser Mannschaft passt und auch zu dieser neuen Vereinsführung. Also es könnte jetzt wirklich sein, dass durch diesen Schritt jetzt mal hoffentlich mal Ruhe reinkommt in den nächsten 2-3 Jahren. Weiter will ich ja gar nicht denken. Also, ne? Aber dennoch, auch wenn man jemanden toll findet, finde ich, sollte man es trotzdem dürfen, dass man den einen oder anderen Punkt kritisiert, genauso wie ihr mich oder Sascha manchmal kritisiert für die ein oder andere Aussage, auch wenn ihr trotzdem ansonsten trotzdem gerne diesen Podcast hört. Also ne, Kritik in der Sache, glaube ich, ist okay. Und ich fand die Auswechslung eigentlich alle doof. Ja, ich habe auch nicht verstanden, den Aaron Hunt in der ersten Halbzeit hätte ich auch ausgewechselt. Den Aaron Hunt in der zweiten Halbzeit hätte ich niemals ausgewechselt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass sich Aaron Hunt da ein bisschen aufregen, das auch nicht versteht, finde ich unter Sportlern, das ist auch völlig okay. Da würde ich jetzt auch keinen großen Film drehen, dass man sagt, der hat sich groß aufgeregt. Ja, mein Gott, er war ein bisschen enttäuscht, weil er war gerade gut im Spiel. Dann soll man sich auch aufregen dürfen. Also insofern, das war völlig okay. Also, dass er sich aufregt, aber diese Auswechslung war halt völlig, also habe ich nicht verstanden, habe ich wirklich nicht verstanden. So, das war die eine Auswechslung, die ich nicht verstanden habe. Dass dann wieder Ab reinkam, fand ich gut, aber ich finde, der ist so ein bisschen wirkungslos, da irgendwie, wenn er an der Seite spielt, lass den bitte vorne in der Spitze spielen oder hinter der Spitze zentral. Ich glaube, da ist er einfach wirkungsvoller. Aber gut, anyway, ich bin bei den Trainings nicht dabei, vielleicht trainieren die das ja so, egal. Der blieb ein bisschen blass, aber trotz all dem freue ich mich über jede Spielminute, die Fiete Art bekommt, weil ich glaube, nur mit jeder Spielminute kann er besser werden. Die Auswechslung, die mich am meisten aber aufgeregt hat, das war dann die letzte Aufregung. Mangala, der wieder mal eine vielleicht für den Event-Fan unauffällige Leistung gemacht hat. Aber ich glaube, für den Fußballliebhaber wieder einer mal der Besten war auf dem Rasen. Mangala, der so viel Stabilität gerade in der Defensive verbreitet, der wird rausgenommen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wenn es da eine Verletzung gab oder irgendetwas anderes, will ich meine Kritik nicht zu laut äußern. Ansonsten habe ich es überhaupt nicht verstanden. Und dafür kam Moritz rein. Und jetzt mal ganz ehrlich, liebe Freunde. Moritz ist auch ein HSVer und ich will ihn hier nicht total verbal in die Tonne treten. Aber Moritz ist einer, wenn der auf dem Feld steht, habe ich Angst. Ja, wir hatten schon mal so ein paar Spieler so, zum Glück für die kann ich mich jetzt an keinen Namen erinnern. Sascha wäre da jetzt deutlich besser an meiner Seite, aber es gab immer mal wieder Spieler, wo du so denkst, oh Gott, wenn die am Ball sind, ach du Scheiße, da hast du echt Schiss. Ich finde, der Moritz bringt null Leistung auf den Platz. Das scheint ein sehr charmanter Mensch zu sein. Super sympathischer Typ. Es kann alles sein, der viel Zweitliga-Erfahrung hat. Ist alles richtig. Aber ich finde, der bringt null Innovation. Der bringt null Sicherheit. Der bringt null Stabilität. Der bringt null Spielwitz. Der ist einfach, immer wenn der für den HSV bisher gespielt hat, für mich immer der schlechteste Mann auf dem Platz. Und der kam jetzt tatsächlich rein und ob es an Moritz lag oder nicht, keine Ahnung, vielleicht lag es gar nicht an ihm, aber ja, dann ist die Defensive nicht wirklich mehr so stabil. Union glaubt an sich, hat noch kein Spiel verloren, drängt natürlich in den letzten Minuten, gewinnt dann das entscheidende Kopfballduell und dann murmelt da dieser unsportliche Abdullah oder wie der hieß, dann auch noch da dieses 2:2 rein. Gerade dieser Typ mit der Nummer 20, der mir aufgefallen ist als absolut unsympathischer Berliner da auf dem Platz, weil er sich manchmal wegen Nichtigkeiten hat hinfallen lassen und geschauspielert hat. Also den fand ich eh grausam. Also den fand ich wirklich sehr unsportlich und unfair. Und ausgerechnet der schießt dann auch noch dieses 2:2. Wie gesagt, ob das am Moritz lag, weiß ich nicht, aber ich bilde mir jetzt einfach mal ein, ich behaupte jetzt mal diese steile These, dass wenn Mangala bis zur letzten Sekunde auf dem Platz gestanden hätte, dann hätte die gesamte Defensive ein bisschen mehr Ruhe und mehr Sicherheit ausgestrahlt und ich glaube, dann wäre es gar nicht erst zu dieser Flanke gekommen, die dann zum Tor führt. Zugegeben, ja, kann ich nicht beweisen, ist so mein Gefühl. Und die Bitte an Hannes Wolf, der höchstwahrscheinlich auch ein sehr treuer nur der HSV-Podcast-Hörer ist, bitte den Moritz nicht mehr aufstellen. Oder wirklich nur dann, wenn der aber auch wochenlang im Training alles dominiert und auf einmal wie ausgewechselt ist. Ansonsten bitte dann lieber Janicic und Co., ja, dann lieber irgendwelche anderen, aber nicht ein Moritz, der eigentlich schon im Herbst seiner Karriere ist und den HSV bisher wirklich null weitergebracht hat. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu Moritz steht, könnt ihr gerne bei Twitter uns oder mir in diesem Fall ein Feedback geben, aber ja, ne, ich will dem gar nichts Böses. Also wirklich, ich habe so ein, zwei Interviews auch gesehen mal von ihm, ich glaube beim NDR war das mal oder so. Ganz sympathischer Typ, alles okay, ja, aber ich fand auf dem Platz jetzt mal wirklich, oh Gott. Und das ist so ätzend, ne? Wenn du Leute in deinem Team hast, wo du als Fan so denkst, oh bitte nicht der. Ja, und dann kam der und dann fällt auch noch das Tor. Grausam. Aber gut, nichtsdestotrotz, ja, sind wir Tabellenführer, also wollen wir da so den Schwamm drüber, Blues drüber singen und mal lieber bei Twitter gucken, was habt ihr geschrieben zur Szene des Spiels? Ich weiß jetzt gar nicht von Sascha, was war seine, das heißt, das stimmt gar nicht, ich weiß schon, was war seine Szene des Spiels, dazu komme ich gleich. Aber ich habe jetzt mal geguckt, wir haben, glaube ich, gar nicht so aufgerufen nach der Szene des Spiels und trotzdem haben einige von euch geschrieben, ich habe mir nichts davon durchgelesen und werde das jetzt im Schnelldurchgang alles tun, was ich hier gefunden habe. Nils Haag, beginnen wir mal mit Nils Haag. Der hat geschrieben, Szene des Spiels war die blitzsaubere Grätsche von Sakai in der 30. Minute mit 20 Meter Anlauf und Einwurf für den HSV hinterher. Stimmt, die Szene fand ich auch ganz geil. Johann Hülsen schreibt, Szene des Spiels in der 68. Das in der totalen gut sichtbare Winken und Dirigieren von Hand und die direkt darauf folgende gute Aktion. Schreibe das zum Zeitpunkt der Auswechslung des Kapitäns, der mich regelmäßig verzweifeln lässt. Ja, also ich bin auch regelmäßig verzweifelt von Aaron Hunt. Johann, wenn du das meinst. Aber wir sind beide der Meinung, ein Aaron Hunt wie in der zweiten Halbzeit, den könnten wir immer gut gebrauchen. Arne Acker sagt, Szene des Spiels, die nicht gegebene rote Karte gegen Union in der 88. Minute bezeichnend das grottenschlechte Spiel vom Schiri. In diesem Moment fällt dann natürlich auch das 2:2. Unverdient. Ja, Arne, also wenn du das geschrieben hast, in dem Moment, wo das Tor fiel, ja, kann ich verstehen, dass du das unverdient empfandest, aber ich sage jetzt einfach mal so, wie es mir ging und wie es vielen anderen ging. Ich glaube, unterm Strich nachher kann man sagen, okay, war das schon okay. Natürlich noch ein Wort, also die 2:2 geht dann schon in Ordnung vielleicht, ne? Aber es ist dennoch unglücklich, gar keine Frage. Natürlich muss ich jetzt noch mal schnell ein Wort zum Schiri sagen, wenn Arne das hier schon schreibt. Das war mit Abstand der schlechteste Mann auf dem Platz. Der hatte wirklich einen ganz schlechten Tag. Und man muss es aber auch fairerweise sagen, er war genau, also er hat den HSV genauso schlecht gepfiffen wie Union Berlin. Ich fand, der war jetzt auch nicht parteiisch, sondern der war einfach insgesamt schlecht und total ärgerlich. Und deswegen super, dass Arne das hier geschrieben hat, war tatsächlich diese klare rote Karte. Es war für mich persönlich auch eine klare rote Karte. Und das dann, ich glaube, Union hätte dann zu 10 das dann auch nicht mehr rumgerissen. Das ist sehr ärgerlich. Und Punkt. Ich glaube allerdings, er hätte auch in einer Szene, glaube ich, auch Elfmeter gegen den HSV pfeifen können. Ich glaube, da haben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war es in der ersten oder zweiten Halbzeit, wo wir einen Foul gemacht haben im Strafraum. Ich glaube, oder am Rande des Strafraums, bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Aber egal, manchmal haben wir Glück, manchmal haben wir Pech gehabt. Insgesamt war der Schiri der schlechteste Mann. Das stimmt. Mittelstürmer schreibt, meine Szene des Spiels war die Auswechslung von Hand. Man konnte in seinem Gesicht eindeutig ablesen, dass er nicht vom Platz wollte, weil er mega Bock hatte zu spielen. Ja, genau so haben wir das ja auch interpretiert. DSM Tebu schreibt, die dritte Minute, in der Jatta eigentlich unerreichbar steil geschickt wird und dann den Berliner Verteidiger einfach stehen lässt und den Ball noch in die Mitte bringt. Okay, diese Szene habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber gut, dass du es schreibst und ich bin gespannt, weil meine und auch Saschas Szene des Spiels wurde bisher noch nicht genannt. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Tor 1887 sagt, Szene des Spiels, für mich der Torjubel der Fans vom FC Union nach dem ersten Tor. Ich kann mich nicht erinnern, ähnlichen Support eines Gastes im Volkspark gesehen zu haben. Als die ganze Südtribüne im Takt gesprungen ist, habe ich mich gefreut, dass wir so ein stabiles Stadion haben. Großartig, ja. Es waren ja leider relativ wenig HSV-Fans da, ich glaube nur 45.000 und davon waren 6.000 Berliner, das sah man auch im Fernsehen, das war wirklich geil und man muss den Berliner Fans wirklich mal hier ein Riesenkompliment machen, die waren auch tierisch laut, sehr gesangsstark und haben, was sehr ungewöhnlich ist in unserem Volkspark, über doch immer mal wieder zeitweise das Kommando und die Lautstärke übernommen, das ja, Hut ab, das schaffen nicht viele Auswärtsfans. Super, es lag natürlich zum einen an diesem geilen Support der Berliner Fans, zum anderen allerdings lag es auch daran, dass wir ja halt nicht in voller Stärke, sag ich mal, ins Stadion gegangen sind. Und man muss auch sagen, irgendjemand hat das geschrieben, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, es war jetzt schon das vierte Montagsspiel des HSV. Kann das wirklich angehen, dass es schon das vierte Spiel war? Wenn dem so sein sollte, wäre das auch eine Erklärung. Zum einen haben wir zu Hause halt, spielen wir zu Hause nicht so gut wie auswärts, ja, 0-3, 0-5, es gab ja schon zwei fette Niederlagen für den HSV. Zu Hause, es waren, glaube ich, auch unsere einzigen Niederlagen bisher, oder? Ja, und dann 0-3 und 0-5, das ist schon bitter natürlich, ne? Und dann immer montagsabends, kann auch nicht alle von uns, ne, immer wieder ins Stadion gehen. Also ich glaube, das Spiel gegen Union Berlin am Samstag Nachmittag 15:30 Uhr, ne, erste Bundesliga-Zeit oder irgendwie Sonntag, Mittag oder Nachmittag, das wäre, glaube ich, dann deutlich besser besucht gewesen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne Natürliches zu wissen, ob das so stimmt. Einmal HSV, immer HSV. Szene des Spiels war die vergebene Chance von Wang zum 3:1. Er war vor den Abwehrspieler und müsste eigentlich nur seinen Körper zwischen Spieler und Ball bringen. Dann kann er auf den Torwart zulaufen und das Tor machen. Es war einfach heute nicht sein Spiel. Ja, richtig. Tom Schwede sagt, meine Szene des Spiels war das Doppelversagen von Ruud van Nistelrooy. Nee, von RVD. RVD. Wer ist RVD? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Meine Szene des Spiels war das Doppelversagen von Rick van Drongelen. Das würde es sein, oder? RVD, Rick van Drongelen, der den Ball abprallen lässt von und Leo Lacroix, der beim 0:1 den Unioner Mees nicht stoppen kann. Es war ein Beleg für die alte Fußballweisheit, Tore fallen durch Fehler. HSV Fan Live schreibt uns, für mich die Szene des Spiels, wie sich Holtby, Sakai und Hand nach dem 0:1 in einer Verletzungspause zusammengerafft haben und taktische Änderungen besprochen hatten. Man merkt ganz klar, die Jungs wollten an diesem Tag nicht verlieren. Schade, dass es am Ende nicht zum Sieg gereicht hat. Sehr schöne Beobachtung, habe ich so gar nicht gesehen, aber es unterstreicht, weil das 0:1 fiel ja schon relativ früh in der ersten Halbzeit, und es unterstreicht meine These, dass ich empfand, da können Bild, Abendblatt, Mopo und wie sie alle heißen, noch so viel schreiben, dass der HSV in der ersten Halbzeit schlecht war. Ich empfand auch, unsere Jungs waren auch in der ersten Halbzeit schon super engagiert, sehr griffig, aber halt, ja, unkonzentriert oder wie auch immer, fahrig und haben immer viel zu schnell den Ball verloren und irgendwie nicht so wirklich auf die Kette bekommen. Aber ich fand, wir haben auch schon viel, viel, viel schlechteren Fußball gespielt als dieser HSV in der ersten Halbzeit gegen Union. Also schön, dass der HSV von Live das ähnlich sieht. Herr Eberhard schreibt, meine Szene des Spiels ist die Auswechslung Bates für Hand. Die ausgegebene Devise Vorsprung sichern hat der Mannschaft ihr momentan genommen, das man hätte nutzen soll. Ach, ihr Momentum soll das wohl höchstwahrscheinlich heißen. Ihr Momentum genommen, das man hätte nutzen sollen, um auf das dritte Tor zu spielen. Ja, auch eine These natürlich, die sicherlich Berechtigung hat. Uns Uwe, Mensch, geil, dass uns Uwe auch zuhört. Ne? Uns Uwe schreibt, Szene des Spiels ist der Schuss von Jatta beim 2:1. Ich glaube nicht, viele Spieler hätten versucht, aus der Lage ein Tor zu erzielen. Auch wenn es nicht direkt funktioniert hat, war es trotzdem stark gemacht. Außerdem eine gute zweite Halbzeit von Jatta und Santos auf links. Und dann haben wir jetzt noch zwei. Der eine ist Ideendiebstahl. Der sagt, meine Szene des Spiels ist die vergebene Chance von Wang vor dem Ausgleich. Einfach nur ärgerlich. Das wäre der gewesen, so aber unentschieden ermöglicht. Und Hiel Lücht lässt uns auch nicht im Stich und hat uns geschrieben, Szene des Spiels, Hannes Wolf und Urs Fischer im Gespräch unmittelbar vor Anpfiff der Partie. Zwei sympathische Figuren und Schlitzohren, die mit viel Spaß in diese Partie gingen und sich taktisch dann das ein oder andere abverlangt haben. Beide konnten auch in der PK nach dem Spiel punkten. Das ist auch mal sehr, sehr schön zusammengefasst. Wunderbar. So, das waren eure Szenen des Spiels. Und ich muss sagen, meine Szene des Spiels und auch die von Sascha, das weiß ich, wurde zweimal genannt. Und zwar einmal vom Einmal HSV, immer HSV und das andere Mal vom Ideendiebstahl. Nämlich auch für Sascha und für mich war die Szene des Spiels die vergebene Chance von Wang. Oder heißt er Chang. Einige Mitspieler nennen ihn Chang in den Interviews und einige Wang, deswegen weiß ich das nicht so ganz genau, aber ihr wisst, wen ich meine. Ja, von Chang Wang, die vergebene Szene ja, am Ende des Spiels, ich glaube in der 89. oder 90. Minute. Ja, das hätte das 3:1 sein müssen. Ärgerlich wurde es nicht und gut 30 Sekunden später danach im direkten Gegenangriff fiel dann auch das 2:2. Und ich denke, diese vergebene Torchance ist dann auch unsere Szene des Spiels, die dieses Spiel sehr gut charakterisiert. So, vielen Dank, dass ihr bei Twitter mal so fleißig mitmacht. Und ihr wisst ja auch, beim nächsten Spiel heißt es wieder SDS15. Und unser nächstes Spiel spielen wir auswärts. Und zwar gegen den Tabellenletzten, nämlich gegen Ingolstadt. Das ist unser nächster Gegner. Samstag, 1. Dezember, 13 Uhr. Ingolstadt hat bisher nur ein einziges Spiel gewonnen, hat schon 8-mal verloren, hat 29 Treffer kassiert, so viele wie keine andere Mannschaft und steht mal richtig schlecht da. Und auch wenn wir uns die Heimtabelle angucken, dann muss man sehen, dass Ingolstadt in der Heimtabelle auf Platz 15 ist. Die haben einmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Also ihr einziger Sieg ist ihnen zu Hause gelungen. Aber es kommt die Mannschaft, die in der Auswärtstabelle auf Platz 2 steht. Nur der 1. FC Köln ist 2 Tore besser als wir, aber beide Mannschaften haben 5-mal gewonnen und einmal unentschieden gespielt und der HSV nicht einmal verloren. Und ja, insofern die zweitbeste Auswärtsmannschaft gegen eine der schlechtesten Heimmannschaften. Also das sollte ein klarer Sieg sein für den Hamburger Sportverein. Aber ihr habt es alle mitbekommen, ne, dass Ingolstadt jetzt zum zweiten Mal schon in dieser Saison den Trainer gewechselt hat. Ich weiß gar nicht, wer der erste Trainer war, aber danach kam Nuri auf jeden Fall, der Ex-Bremer Trainer. Und der hat in 8 Spielen, hat er 8-mal verloren. Er hat auf jeden Fall nicht ein einziges Mal gewonnen. Und im Moment der Aufnahme, wie gesagt, Mittwoch, Mittag, der 28. November, weiß ich jetzt gar nicht, wer wird der neue Trainer bei Ingolstadt. Momentan hat der Trainer übernommen, der die U19 von Ingolstadt trainiert. Und im Gespräch soll Jens Keller sein, der ehemalige Schalke und Union Berlin Trainer. Von Jens Keller, ehrlich gesagt, halte ich als Trainer extrem viel. Der ist ja bei den Medien nicht so ganz so beliebt und vielleicht ist er auch nicht ganz so eloquent in Interviews, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr guter Trainer, der eine gute Mischung hat aus Motivation und taktischem Verständnis. Jens Keller hätte ich persönlich vor ein paar Monaten auch gar kein Problem gehabt, wenn er HSV-Trainer geworden wäre. Also ich persönlich halte von Jens Keller wirklich viel. Und vielleicht wird es ja auch Jens Keller. Das wissen wir jetzt nicht. Ob sie überhaupt noch den Trainer jetzt wechseln vor dem HSV-Spiel oder ob sie es nach dem HSV-Spiel machen, keine Ahnung. Ihr wisst es vielleicht, wenn in den nächsten Stunden jetzt irgendwas veröffentlicht wird und ich darauf jetzt in diesem Podcast nicht eingehen kann. Auf jeden Fall ist es für uns natürlich jetzt sehr schwer, weil Ingolstadt natürlich jetzt nicht so wirklich berechenbar ist, weil keiner weiß, mit welcher Taktik kommen die jetzt eigentlich. Gegen den HSV sind die vielleicht jetzt besonders motiviert, weil irgendwie ein neuer Coach und irgendwie neue Motivationsspritze eingeführt hat. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, müsste der HSV, also ist der HSV natürlich klarer Favorit und müsste dieses Spiel eigentlich auch gewinnen, weil die Wahrscheinlichkeit wird jetzt sehr hoch sein, dass Ingolstadt erstmal versucht, zu Hause gegen den Dino hinten sicher zu stehen und zu Null zu spielen und sehr defensiv zu sein. Und sich dann auf Konter konzentriert. Ich sag mal, da muss man jetzt kein ganz großer Prophet sein, um zu sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass egal, wer nachher der Trainer ist, ob Jens Keller oder irgendjemand anders, dass man das jetzt erstmal machen wird in dem ersten Spiel. Und das liegt uns natürlich nicht, da müssen wir das Spiel machen und das wissen wir alle, das liegt uns so nicht, aber ich denke mal, dass Hannes Wolf darauf jetzt auch in dieser Woche wieder ganz gut reagieren kann und das wird sicher kein ansehnliches Spiel, das wird auch kein sehr torreiches Spiel, aber ich erwarte einen knappen Sieg für den HSV, entweder ich erwarte ein 1-0, ich lege mich jetzt mal fest, ja, ich glaube, es wird ein 1-0, so, davon gehe ich jetzt mal aus und das wäre natürlich schön, weil wir dann alleine von den Punkten, wenn wir gewinnen, kann uns keiner was und wir bleiben dann auch nach dem 15. Spieltag noch Tabellenführer. Das wäre natürlich schön. Und das auch ohne Lasogga. Der hat ja schon, der ist ja schon ausgefallen vor dem Spiel gegen Union Berlin und der wird wohl auch noch ein bisschen länger ausfallen, nämlich ich glaube, er hat eine Muskelgeschichte an der Wade irgendwie und fällt jetzt für 3 Wochen aus und kann. Wir haben ja ein Spiel noch vor Weihnachten. Ich glaube, am Sonntag, den 23.12., wenn ich das richtig gelesen habe, da spielen wir dann gegen Kiel. Ne? Das ist sozusagen dann der 18. Spieltag. Damit beginnen wir die Rückrunde sozusagen mit dem letzten Spiel in diesem Kalenderjahr. Und da haben wir natürlich auch eine Rechnung offen, weil Kiel, wisst ihr alle, hat uns ja geschlagen am ersten Spieltag im Volksparkstadion. Das war schmerzhaft und das, da gibt es nochmal eine Rechnung zu begleichen. Und das wird wohl der erste Spiel, wo eventuell Lasogga wieder spielen kann. ich sage jetzt mal, meine Vermutung ist, der wird dann maximal auf der Ersatzbank sitzen und man wird dann sagen, so, pass mal auf, und dann gehen wir in die Winterpause und dann, ich weiß gar nicht, wann dann die zweite Liga wieder beginnt. Ich glaube Ende Januar oder erst Anfang Februar sogar. Und dann ist hoffentlich Lasogga wieder fit und wird dann mit uns gesund in die Rückrunde gehen. Und ich sehe das jetzt auch gar nicht als so ganz schlimm an. Wang oder Chang muss sich einfach jetzt verbessern und verbessern kannst du nur, wenn du Spielpraxis bekommst. Also lass den Jungen da dort vorne spielen. Auch Fiete Arp würde ich es toll finden, wenn der jetzt noch das ein oder andere Spiel mal von Anfang an beginnt und mal mehr Spielpraxis bekommt. Also das würde ich auch sehr gut finden. Also ich mache mir da irgendwie jetzt gar keine Sorgen und es ist natürlich auch ein sehr gutes Zeichen, dass in dem Spiel, wo Lasogga, der die letzten 6 Tore irgendwie alle für uns erzielt hat, ich glaube, das sowas gelesen zu haben, dass wir dann auch gleich 2 Tore erzielt haben mit Hand und Holpi in diesem Spiel nach der Lasogga-Verletzung. Insofern zeigt es auch so ein bisschen, dass wir dann etwas unabhängiger sind. Also ich mache mir da keine ganz großen Sorgen. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Ja, 30 Minuten sind schon um. Ihr habt eine halbe Stunde mir zugehört. Vielen Dank dafür. Es gibt ja so viele HSV-Podcasts aktuell. Das ist ja der Wahnsinn, ne? Also man hat das Gefühl, jede Woche kommt irgendwie ein neuer HSV-Podcast. Aber ich habe etwas bei Twitter gelesen und das möchte ich hier ganz zum Schluss sagen. Das wäre ein wirklicher Verlust. Und zwar, wenn ich das richtig gelesen habe, überlegt sich der Sven, dass er seinen HSV-Podcast, den es auf Mein Sportradio oder Mein Sportpodcast oder wie dieses Portal auch immer hieß, dass er seinen Podcast eventuell beendet. Und lieber Sven, wenn du das jetzt hier hörst, wir HSV-Podcaster, wir sind alle eine große Familie. Und du bist einer unserer Väter. Absolut. Absolut. Du bist einer unserer Helden und wir alle würden deinen Podcast total vermissen. Ich vermisse ihn jetzt auch schon, weil er kommt ja auch nicht mehr so ganz regelmäßig. Und Sven, bitte überleg dir das mal spätestens jetzt über die Feiertage und sag, okay, vielleicht mit einem anderen Format, vielleicht einmal im Monat oder wie auch immer, machst du mit einem Gast zusammen irgendwie, besprichst du die aktuelle Lage des HSV. Weil dein Podcast ist wirklich immer sehr wohltuend, ist nicht so effektheischerisch, sondern du hast eine tolle Podcast-Stimme und versuchst das auch wirklich dann immer, was heißt versuchst, das klingt ja so, als ob es dir nicht gelingt, doch dir ist es auch gelungen, immer eine gute Mischung zu haben zwischen einer Sachlichkeit in der Diskussion und trotzdem einer Art, das sehr unterhaltsam zu machen. Also lieber Sven, bitte, 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 bitte überleg dir das nochmal. Wir würden deinen Podcast, Sascha, das weiß ich auch von Sascha, ich spreche jetzt auch in Saschas Namen, wir würden deinen Podcast wirklich vermissen. Hör nicht auf. Ja, egal, es gibt andere neue, ne, von der Rautenperle bis über Volkspark und HSV, meine Frau und Klönstuf und wie sie alle heißen, alle haben ihre Existenzberechtigung und wir Podcaster untereinander, glaube ich, haben auch alle, entweder haben wir eine gute Beziehung zueinander oder zumindest eine neutrale, aber wir sind ja nicht anti, wir sind ja nicht gegeneinander, sondern alle miteinander und für den HSV. Und Sven, du bereicherst diese Landschaft schon seit ganz vielen Jahren. Du hast den Boden geebnet für ganz viele Podcasts und ich möchte dich bitten, mach weiter. So, das ist so, jetzt zum Schluss nochmal dieser emotionale Ausbruch. Gut, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, schöne 48. Kalenderwoche, die erste Woche mit den Weihnachtsmärkten, die in Hamburg ebenfalls wunderschön sind. Und Sascha und ich, wir melden uns dann nach dem Spiel gegen Ingolstadt wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für euer Feedback, wenn ihr uns denn jetzt Feedback oder mir Feedback gebt, am besten macht ihr das entweder über Twitter, über unseren Twitter-Account Nur der HSV-Pod oder ihr nutzt dazu unser Forum, das man findet unter nurderhsv-podcast.de. Und in diesem Sinne, euch eine schöne Zeit, vielen Dank für euer Ohr und tschüss aus Hamburg und ja, nur der HSV.